Deutschlandfunk. Hintergrund.
Wir wollen jetzt einen Nachruf senden zum Tode von Königin Elisabeth II. Jörg Schulze blickt auf das lange, auf das 96-jährige Leben der Monarchin zurück.
Kontinuität zu wahren und dem öffentlichen Interesse zu dienen, versprach Elisabeth ihrem Volk schon als Prinzessin. Während ihrer Amtszeit, der längsten eines britischen Monarchen, wurde ihr großer Respekt gezollt. Sie blieb weitgehend verschont von den Medien, die sich ansonsten, zumindest seit den 90er Jahren, nicht scheuten, Einzelheiten aus dem Privatleben ihrer Familie zu veröffentlichen.
Als Elisabeth II., als Elizabeth Mary Alexandra, am 21. April 1926 geboren wurde, konnte niemand voraussehen, dass sie einmal den Thron besteigen würde. Ihr Onkel Edward VIII. War seinerzeit König. Er hatte keine eigenen Kinder, sodass Elisabeths Vater nach Edwards Abdankung 1936 Thronfolger wurde. 3 Jahre später brach der Zweite Weltkrieg aus, der die frühen Jahre Georgs VI. Bestimmte. Wie viele andere Kinder während des Krieges wurde Prinzessin Elisabeth mit ihrer jüngeren Schwester Margaret evakuiert und lebte im Schloss Windsor in der Grafschaft Berkshire. Von dort hielt sie ihre erste Radioansprache, die sie an evakuierte Kinder richtete.
When peace comes, remember, it will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place. My sister is by my side, and we are both going to say good night to you. Come on, Margaret. Good night, children. Good night and good luck to you all.
Wenn der Frieden kommt, sagte sie, wird es die Aufgabe von uns Kindern sein, eine bessere und glücklichere Welt zu schaffen. Meine Schwester ist bei mir und wir beide wünschen eine gute Nacht.
Als die Menschenmassen sich in London 5 Jahre später vor dem Buckingham Palast, dem Sitz des Königs, versammeln, um das Ende des Krieges in Europa zu feiern, mischen sich die Prinzessinnen Elisabeth und Margaret unter die Menge. Elisabeth erinnert sich, wie sie, wie alle anderen, dem König und der Königin auf dem Balkon zuwinken und wie sich einander unbekannte Menschen unterhaken und auf einer Welle von Freude und Erleichterung schwimmen. Prinzessin Elisabeth beschreibt das als einen der denkwürdigsten Abende ihres Lebens.
We cheered the King and Queen on the balcony and then walked miles through the streets. I remember lines of unknown people linking arms and walking down Whitehall. All of us just swept along on a tide of happiness and relief. I think it was one of the most memorable nights of my life.
Während des Krieges hatte sie sich in Philipp, den Prinzen von Griechenland, verliebt. Philipp hatte sie im Alter von 13 Jahren das erste Mal getroffen. Die Hochzeit fand im November 1947 statt. Ein Farbblitz im grauen Nachkriegs-Großbritannien, nannte das der Kriegspremierminister Winston Churchill.
And as the wedding march peals out gaily through the abbey, the procession of the bride and bridegrooms moves now down.
Die ersten Ehejahre verbrachte das Paar relativ unbeschwert. Doch 1951 erkrankte Elisabeths Vater, König Georg VI., und die Prinzessin übernahm eine zunehmende Zahl von Auslandsbesuchen an ihres Vaters statt. 1952, bei einer Zwischenstation in Kenia, auf dem Weg nach Australien und Neuseeland, erreichte das Paar die Nachricht vom Tod des Königs.
It was announced from Sandringham that the King, who retired to rest last night in his usual health, passed peacefully away in his sleep earlier this morning.
Sie hatte das Land als Prinzessin verlassen und kam als Königin zurück. Die offizielle Krönung fand jedoch erst ein Jahr später statt. Im ganzen Königreich schnellten die Verkaufszahlen für Fernsehgeräte in die Höhe und die Zeremonie am 2. Juni 1953 in der Westminster-Abtei wurde zum ersten großen Medienereignis in der Geschichte der britischen Monarchie.
The moment of the Queen's crowning is come.
In den nachfolgenden Jahren verbreiteten die Medien nur offizielle Stellungnahmen des Königshauses. Fernsehapparate standen bald in allen Wohnzimmern und die Tatsache, dass die Monarchie zu einer königlichen Familie anwuchs, das Königspaar hatte 4 Kinder, ließ die Nachfrage nach Bildern ansteigen. 1969 erlaubte Königin Elisabeth zum ersten Mal einem Fernsehteam der BBC, ihr Alltagsleben zu filmen. So erfuhr die Nation, worüber sich die königliche Familie beim Grillabend unterhielt. Und man sah sie scherzend am Esstisch.
And so, you know, I stood in the middle of the room and pressed the bell and the doors opened. There was a grown-up. And I had the most terrible trouble in keeping.
Königin Elisabeth ist das reisefreudigste Staatsoberhaupt in der Geschichte. Sie unternahm sogar mehr Auslandsreisen als Papst Johannes Paul II.
Achtung! Rennt ihr das? Er!
Deutschland besuchte sie das letzte Mal im Juni 2015. Sie sagte dem damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck: Wir wissen, dass Spaltung in Europa gefährlich ist und dass wir uns davor in Acht nehmen müssen.
Das war genau ein Jahr vor dem Brexit-Referendum, das in Großbritannien zu turbulenten politischen Verhältnissen geführt hat. Anfang 2020 trat das Königreich aus der EU aus. Die Queen hat sich selbst nie direkt zum Brexit geäußert. Sowohl bei Staatsbesuchen im Ausland als auch bei Zeremonien zu Hause ließ es sich die Königin nur selten nehmen, direkten Kontakt mit der Bevölkerung zu haben. Wie sich im Juni 1981 bei der Abnahme der Fahnenparade in London zeigte, war das mit Gefahren verbunden. Einem 17-Jährigen gelang es, 6 Platzpatronen abzufeuern, bevor er festgenommen wurde. Ein Jahr später schaffte es ein Mann, in den Buckingham-Palast einzudringen und ins königliche Schlafzimmer zu gelangen. Die Polizei traf erst 12 Minuten später ein. Derartige Sicherheitsverletzungen blieben jedoch die Ausnahme.
In den 90er Jahren hatte die Monarchie mit anderen Problemen zu kämpfen. Aus Untertanen waren Bürger geworden. Die Monarchie hatte den bedingungslosen Respekt verloren. Das Volk betrachtete die königlichen Privilegien mit zunehmender Skepsis. So fühlte sich die Königin gezwungen, ab 1992 Einkommensteuer zu zahlen. Andere Probleme waren hausgemacht. Die Ehen dreier der 4 Kinder Elisabeths waren zerrüttet und Ende 1992 zerstörte darüber hinaus ein Feuer Teile von Schloss Windsor. Die Königin nannte 1992 in einer ihrer bekanntesten Reden ein schreckliches Jahr, ein Annus Horribilis.
1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis.
Mehr schreckliche Jahre sollten folgen. Die Einzelheiten der Ehe zwischen Prinzessin Diana und Prinz Charles füllten die Seiten nicht nur der Boulevardblätter, was insbesondere Diana zu schaffen machte. Zeitungsredakteure wie Andrew Neil von der Sunday Times konnten ihr Glück kaum glauben.
Die königliche Familie benahm sich in einer Art und Weise, dass die Boulevardblätter keine Geschichten mehr finden mussten. In früheren Zeiten musste die Boulevardpresse Geschichten entweder frei erfinden oder zumindest ausschmücken. Aber jetzt wurden die Erfindungen von der Wahrheit überholt. Die königliche Familie benahm sich in einer Art und Weise, von der selbst die kühnsten Boulevardredakteure nur hatten träumen können.
That even the wildest of tabloid editors couldn't have dreamt of.
New institution, city, monarchy, whatever, should expect to be free from the scrutiny of those who give it their loyalty and support.
In derselben Rede, in der sich die Königin über ihr Annus Horribilis beklagte, erkannte sie die Rolle der Presse als kritische Instanz an, sagte jedoch, diese prüfende Rolle könne genauso effizient erfüllt werden, wenn dabei sanft und verständnisvoll vorgegangen werde.
If it is made with a touch of gentleness, good humor and understanding.
Königin Elisabeth war allerdings selbst nicht die Zielscheibe der Kritik, bis 1997 nach dem Tod Dianas durch einen Autounfall in Paris. Die Queen wurde als herzlos und kalt dargestellt, weil sie sich nicht öffentlich zu dem Tod äußerte oder Trauer zeigte. Als Reaktion auf die anhaltende Kritik hielt sie eine Rede live im Fernsehen.
2002 war ein weiteres ereignisreiches Jahr im königlichen Kalender. Zuerst starb Prinzessin Margaret, die Schwester der Königin, dann ihre Mutter. Das Ausmaß der Tribute, die so viele ihrer Mutter in den vergangenen Tagen gezollt hätten, sei überwältigend gewesen. Das habe ihr großen Trost gespendet. Das Jahr der Trauer war gleichzeitig Anlass zur Feier. Brian May, der Gitarrist von Queen, spielt für die Queen, und zwar seine Version der Nationalhymne, auf dem Dach des Buckingham-Palastes. Die Feierlichkeiten zum 50. Thronjubiläum wurden allgemein als großer Erfolg gewertet und als Zeichen, dass die Monarchie in Großbritannien auf festem Boden steht.
Im Mai 2011 machte die Queen den wohl symbolträchtigsten Staatsbesuch ihrer Amtszeit, als sie als das erste britische Staatsoberhaupt die unabhängige Republik Irland besuchte.
Carrigig!
Wir dürfen niemals die Toten, die Verletzten und ihre Familien vergessen. Ich bekunde mein tiefstes Mitgefühl all denjenigen, die aufgrund unserer schwierigen Vergangenheit gelitten haben. Im Rückblick können wir alle sehen, was in unserer Vergangenheit besser anders gemacht oder auch gar nicht getan worden wäre.
Im Mai 2012 feierte die Königin ihr diamantenes Thronjubiläum. Im September 2015 war sie länger im Amt als Königin Victoria.
Als Staatsoberhaupt einer konstitutionellen Monarchie mischte sich die Königin nicht in die Alltagsgeschäfte der Politik ein. Königin Elisabeth hat zahlreiche Premierminister kommen und gehen sehen. Was sie von ihnen gehalten hat, hat sie nie gesagt. Und wir werden es wohl auch nie erfahren. Dieses Stillschweigen wussten alle Premierminister zu schätzen.
She is about the only person that you can tell something to in complete confidence.
Die Königin sei die einzige Person, der man etwas streng Vertrauliches mitteilen könne, mit der Gewissheit, dass dieses Vertrauen nie gebrochen werde, sagt Tony Blair. Er habe das mehrfach gemacht. Sein Vorgänger im Amt, John Major, sagt es noch deutlicher: Nur bei der Queen könne ein Premier offen reden.
It is the one time in the week when the Prime Minister has to run through everything that is in his mind and lay it all out in a dispassionate way.
Einmal in der Woche lege der Premier alles, was ihn beschäftige, auf den Tisch. Selbst Gedanken, die man zum gegebenen Zeitpunkt nicht mit dem Kabinett diskutieren möchte, könne man mit der Königin besprechen. Und er, Major, habe das getan.
Auf diese Weise blieb den Medien nur Spekulation. So wurde angenommen, dass Tony Blair sich gut mit der Königin verstand und Margaret Thatcher offenbar wesentlich schlechter. Diese erinnerte sich an ihre Nervosität beim ersten Zusammentreffen.
She would recognize that I was very nervous and reacted accordingly.
Die Königin habe auf ihre Nervosität reagiert. Sie habe genau gewusst, was sie zu sagen hatte und sei darin sehr viel erfahrener als sie, so Margaret Thatcher. Über die Jahre ist der politische Instinkt der Königin gereift. Nach Einschätzung des ehemaligen Labour-Premiers James Callaghan hat ihre Anpassungsfähigkeit das Überleben der Monarchie gesichert.
She is, as it were, the still center.
Die Königin ist der ruhende Pol der Nation. Das Parlament ist das Schwungrad, ständig in Bewegung. Sie hat sich an die gesellschaftlichen Veränderungen angepasst und geht gleichzeitig als gutes Beispiel für alle voran. Hätten wir einen Monarchen, der sich anders verhalten hätte, wäre der Republikanismus gewachsen.
Ohne Zweifel ist es das Verdienst der Königin, dass sich republikanische Tendenzen in Großbritannien nicht durchsetzen konnten. Elisabeth war aber auch Staatsoberhaupt vieler ehemaliger Kolonien. Und in einer dieser ehemaligen Kolonien, Australien, wurde in den 90er Jahren der Ruf nach einem australischen Staatsoberhaupt laut. Der damalige australische Ministerpräsident Paul Keating kündigte ein Referendum zu dieser Frage an. Würde die australische Verfassung heute geschrieben, müsste man noch nicht einmal festschreiben, dass das Staatsoberhaupt australischer Nationalität ist, sagte er. Die Realität sei ein Unfall der Geschichte. Wie sich bei dem im November 1999 abgehaltenen Referendum herausstellte, teilten die Australier diese Auffassung nicht ganz. 55% sprachen sich für die Beibehaltung der Monarchie aus und damit für Königin Elisabeth als Staatsoberhaupt.
Ihr politisches Vermächtnis ist nicht zuletzt der Zusammenhalt der im Commonwealth zusammengeschlossenen Staaten. Zwar zerfiel das britische Imperium während Elisabeths Amtszeit weiter und die Zahl der Kolonien, 2002 umgetauft in Überseeterritorien, sank auf 14, aber die Mehrzahl der unabhängig gewordenen Staaten trat dem Staatenbund bei. Das war die Eröffnungsfeier des Commonwealth-Gipfels in Nigeria im Jahr 2003, zu der der Gastgeber Präsident Obasanjo die Königin begrüßt.
Your Majesty, Your Royal Highness.
Der Commonwealth ist eine großartige Staatengemeinschaft, in der Arm und Reich, Groß und Klein, zum gegenseitigen Nutzen zusammenarbeiten, sagt die Königin. Diese Zusammenarbeit sei nicht nur für Frieden und Wohlstand innerhalb des Commonwealth von größter Wichtigkeit, sondern auch für den Rest der Welt. So könnten die Herausforderungen der Gegenwart gemeistert werden.
Als Elisabeth Königin wurde, bestand der Commonwealth gerade mal aus 8 Staaten. Die Rolle und künftige Bedeutung des Staatenbundes war unklar. Über die Jahre hat er sich jedoch entwickelt. Mittlerweile sind mehr als 50 Staaten Mitglieder. Yoweri Museveni, der 1986 Präsident des unabhängig gewordenen Uganda wurde, schreibt den Erfolg des Commonwealth vor allem Königin Elisabeths Flexibilität zu.
I think on the advice of the British government, she was flexible. So that we were able to remain in the Commonwealth.
Einige Mitgliedstaaten seien Republiken und haben damit die Königin nicht als Staatsoberhaupt. Elisabeth aber habe sich nicht in interne Angelegenheiten, Identitätsfragen und nationale Besonderheiten eingemischt. Für ihre Fähigkeit, die Beziehung zu pflegen und gleichzeitig die Souveränität der Staaten im Commonwealth nicht anzutasten, dafür werde man sie in Erinnerung behalten, sagt Museveni. In den letzten Jahren ging die Queen weiter ihren Pflichten nach. Sie nahm öffentliche Auftritte wahr, eröffnete regelmäßig und der Tradition entsprechend das britische Parlament, empfing zu Audienzen. Und sie spendete ihrem Volk Zuversicht, im Frühjahr 2020 etwa, als die Corona-Pandemie Großbritannien hart traf. In einer Ansprache sagte sie: »Wir werden wieder mit unseren Freunden vereint sein«, wir werden wieder mit unseren Familien vereint sein. Wir werden uns wiedersehen.
We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again.
Dennoch dominierten auch immer wieder private Themen die Schlagzeilen. Anfang 2020 erklärte Prinz Harry, sich aus der ersten Reihe des Königshauses zurückziehen zu wollen. Er und seine Frau Meghan Markle, die Herzogin von Sussex, wollten sich finanziell unabhängig machen, hieß es, und fortan im Ausland leben. Die Entscheidung wurde auch mit der Berichterstattung durch die britischen Boulevardmedien begründet. Die Queen soll enttäuscht gewesen sein, als sie vom Rückzug ihres Enkels erfuhr. Im April 2021 verstarb Prinz Philip im Alter von 99 Jahren. Philip war 7 Jahrzehnte als Ehemann an der Seite der Queen. Er sei ihre Stärke und Stütze gewesen, so sagte es die Monarchin einmal anlässlich der gemeinsamen goldenen Hochzeit. Kurze Zeit nach der Beerdigung von Prinz Philip nahm die Queen wieder Termine wahr. Sie, der ruhende Pol der Nation, blieb pflichtbewusst. Bis zuletzt.